Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Er sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu halten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen sie ihre Herzen zu mir, nur zu mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende. Denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehrdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde. Heute werde ich über gute Werke sprechen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ein Herz für Gott haben und Gott gefallen wollen. Diese Botschaft ist denen gewidmet, die Gottes Plan in ihrem Leben erfüllen und ihren Lauf beenden wollen. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wenn du zu Gott kommen willst und ihm gefallen willst, dann muss alles, was du tust, im Glauben getan werden. Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen. Paulus schreibt, dass zwei Dinge wichtig sind. Nummer eins, dass du glaubst, dass er Gott ist. Und das bedeutet, dass du glaubst, dass Gott Liebe ist und dass Gott Licht ist. Du kannst ihn ohne Angst um Anweisungen suchen. Nummer zwei, fleißig suchen und anklopfen und du wirst die Wahrheit durch den Geist finden. Jesus ist die Wahrheit. Gott kann nicht versucht oder verderbt werden und du wirst nirgendwo anders die absolute Wahrheit finden. Werke und Glaube können nicht getrennt werden. Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 2, Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Derselbe Vers in der Amplified Bibel besagt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke, Taten und Handlungen des Gehorsams, um ihn zu untermauern hat, von sich aus kraftlos, unwirksam oder tot. Alles, was nicht von Gott angewiesen ist, ist ein totes Werk. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 6, Vers 1, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen, und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Ein solides Fundament beinhaltet die Umkehr von toten Werken. Einige gehen zurück zu toten Werken, nachdem sie wiedergeboren sind. Zu den toten Werken gehören schlechte Werke, aber auch gute Werke, die Gott nicht angewiesen hat zu tun. Wir lesen in Sprüche Kapitel 3, Verse 5, 6 und 7. Also Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Du wirst dich vom Bösen abwenden durch Überführung und Buße, so wie du vom Geist geleitet wirst. Unsere Führung beginnt mit dem Vertrauen auf Gott. Vom Geist geleitet zu werden, ist Teil des Lebens im Licht. Während du ihm nachfolgst, lernst du und erkennst mehr und mehr, was in der Vergangenheit vom Fleisch angewiesen wurde. Vielleicht willst du, dass es aufhört und stattdessen versuchen, dich zu verstecken. Jesus sagte in Johannes Kapitel 3, Verse 19, 20 und 21, das ist Johannes Kapitel 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Gottes Anweisung für dein Leben beginnt damit, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen ist der Glaube an Gott, nicht an dich selbst. Wenn du Gott vertraust, wirst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand stützen, denn das ist das Gegenteil davon, Gott zu vertrauen. Dann wirst du ihn in allen deinen Wegen anerkennen und nicht mehr deine eigenen Werke tun. Wenn Gott führt, wird er dir auch den Glauben geben, den du brauchst, um auf dem Weg zu hören und zu gehorchen. Paulus schrieb in Römer Kapitel 10, Vers 17, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Er sorgt für alles andere, was benötigt wird, denn er ist Gott und er ist das Wort. Es gibt also keine Entschuldigung dafür, seinen Befehlen nicht zu gehorchen oder seinen Anweisungen nicht zu folgen. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Durch Gnade können wir nun Gott fragen, was wir tun sollen und bekommen eine Antwort. Wenn du in deinen eigenen Augen weise bist, dann fragst du Gott nicht und landest stattdessen auf einem Weg, der dir richtig erscheint. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 16, ich lese von Vers 25 bis 33. Der Sprüche, Kapitel 16, Vers 25. Mancher Weg erscheint den Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Vers 26. Der Arbeiter arbeitet für sich selbst, denn sein Hunger treibt ihn an. Vers 27. Ein nichtswürdiger Mann gräbt Unheilsgruben und auf seinen Lippen brennt es wie Feuer. Vers 28. Ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Vers 29. Ein gewalttätiger Mensch überredet seinen Nächsten und führt ihn einen Weg, der nicht gut ist. Vers 30. Wer die Augen verschließt, der denkt verkehrt. Wer die Lippen zukneift, der hat Böses beschlossen. Vers 31. Graue Haare sind eine Krone der Ehre. Sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Vers 32. Besser ein Langmütiger als ein Starker. Wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Vers 33. Im Gewandbausch wird das Los geworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von dem Herrn. Geh am Anfang langsam und folge Gottes Anweisungen und du wirst tote Werke vermeiden. Bringe keine Ausreden für das Sündigen wegen der Zeit. Um ein totes Werk zu tun, musst du deinen Verstand gebrauchen und Herr über dein eigenes Leben sein. Schlechte Früchte werden immer weiter auftauchen, wenn du dich auf deinen eigenen Verstand verlässt. Die Herrschaft von Jesus Christus ist die einzige Lösung für die Sünde. Paulus schrieb in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Wenn du dem Herrn angehörst, dann wirst du nicht derselbe bleiben. Ungerechtigkeit beginnt, wenn du aufhörst, der Wahrheit zu gehorchen. Paulus schrieb in Galater Kapitel 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Christus tat die Werke seines Vaters und ging den ganzen Weg bis zum Kreuz. Die törichten Galater hielten stattdessen das Gesetz, das ihnen das Gefühl gab, gerecht zu sein. Aber sie täuschten sich selbst. Die Wahrheit basiert auf seinem Geist. der Zeugnis ablegt, nicht auf Gefühlen und Emotionen und einer Form von Gerechtigkeit, die durch das Halten von Regeln erreicht wird. Die Wahrheit ist eine Person, der du nachfolgen solltest. Jesus, nicht einem geschriebenen Kodex. Wir lesen in Johannes Kapitel 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Du wirst Wahrheit von Gott empfangen, sobald du anfängst, im Licht zu leben. Wahrheit ist kein Wissen. Wenn du Wahrheit hörst, bringt sie Überführung. Wahrheit beinhaltet einen Alarm, um dich zu warnen, dass du in der Dunkelheit wandelst und stattdessen deinen eigenen Verstand gebrauchst. Dann hast du Gnade und eine bestimmte Zeitspanne, um Buße zu tun. Wenn du dich entscheidest, der Wahrheit zu gehorchen, wird der Geist Gottes dir helfen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 16, Vers 13: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Du kannst diese Verheißung hier nicht beanspruchen, es sei denn, dass du dein Kreuz auf dich genommen und Christus nachfolgst. Wenn du an Gott glaubst und weißt, dass er die Wahrheit ist, kannst du ihm sofort gehorchen, weil Gott immer Recht hat. Folge Jesus nach, denn er hat den Generalschlüssel zum Leben und du wirst nicht scheitern. Wenn Gott dir alles erklären würde, dann würdest du es wahrscheinlich trotzdem nicht verstehen. Aber du brauchst nicht alles zu verstehen, um im Licht zu wandeln. Jesus sagte auch zu seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 11, Vers 29 und 30: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vers 30: Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist der Richter und er wird für 1000 Jahre auf der Erde herrschen und regieren. Aber er sagt, dass du jetzt direkt von ihm lernen kannst. Wenige Angestellte werden direkt vom großen Boss geschult. Aber Gott kann mit mehr als 6 Milliarden Menschen gleichzeitig kommunizieren. Jesus ist der Herr von Gottes Königreich. Aber er hat sich auch herabgelassen und ist ein Diener geworden. Er ist bereit, dich zu trainieren, wenn du zuhörst und dich dem Heiligen Geist vollständig unterstellst. Gottes Wege sind sehr verschieden. Zum Beispiel ist im Königreich Gottes der Größte der Geringste. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 23, Vers 11: Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Du lernst im Königreich Gottes, indem du mit Jesus Christus in einem Joch bist. Das ist der leichte Weg. Der harte Weg ist der Versuch, Entscheidungen zu treffen, die auf dem basieren, was du weißt. In der Geschäftswelt wird den Menschen beigebracht, zuerst Informationen zu sammeln, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Entscheidungen mit dem Verstand zu treffen, sieht in den Augen der Welt richtig aus. Aber das ist fleischlich. Gott kennt das Ende von Anfang an. Er weiß, ob etwas überhaupt versucht werden sollte oder nicht. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Das Wort Verworfene in Strongs ist Nummer 96. Und es kommt also von einem anderen Wort und bedeutet nicht anerkannt, das heißt abgelehnt, folglich wertlos, verstoßen, abgelehnt, verworfen. Du musst dich selbst überprüfen und sehen, ob du Gott immer noch alles fragst. Überprüfe dich auch, indem du auf deine Früchte schaust. Wenn deine Lehre richtig ist, dann wird auch alles andere in Ordnung sein. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Verse 16 bis 20: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Vers 17: So bringt jeder gute Baum gute Früchte, Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Vers 18. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Vers 19. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Vers 20. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Alles, was du tust, ist ein Ergebnis deines Glaubens. Sogar die Frucht des Geistes ist ein Ergebnis davon, dass du vom Geist geleitet wirst, was tägliches Vertrauen oder Glauben erfordert. Du kannst keine Frucht des Geistes mit toten Werken oder totem Glauben hervorbringen. Jakobus schreibt in Jakobus Kapitel 2, Verse 18, 19 und 20. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus jetzt der Herr ist, dann wirst du jede Anstrengung unternehmen, seine Stimme jetzt zu hören und jetzt zu gehorchen. Diejenigen, die mit ihrem Verstand glauben, werden sich selbst betrügen. Jakobus schreibt hier, dass der Glaube mit dem Verstand nichtig und oder leer oder leblos ist. Was du wirklich in deinem Herzen glaubst, ist das, was du tust. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 15, ich lese von Vers 11 bis 20. Das ist Matthäus, Kapitel 15, Vers 11. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Vers 12. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Vers 13. Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Vers 14. Lasst sie. Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Vers 15. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, erkläre uns dieses Gleichnis. Vers 16. Jesus aber sprach, seid denn auch ihr noch unverständig? Vers 17. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Vers 18. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Vers 20. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Die Jünger haben ein weiteres Beispiel für uns aufgeschrieben, die immer noch versuchen, die Dinge Gottes mit ihrem natürlichen Verstand zu verstehen. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wenn du deinen Verstand einsetzt, kannst du nicht zur Wahrheit kommen, also wirst du am Ende immer wieder Lügen glauben. Du hast vielleicht sogar versucht, Dinge Gottes zu verstehen, bevor du Christus angenommen hast. Und du hast die Wahrheit nicht mit deinem Verstand gefunden, also wie willst du jetzt die Wahrheit finden, wenn du zum Fleisch zurückkehrst? Bevor du wiedergeboren wurdest, warst du in der Sünde gefangen und hast dem Teufel gedient. Du hättest völlig überzeugt sein müssen, dass nichts Gutes in dir ist und ihn zum Herrn deines Lebens machen soll. Du wirst nicht gerettet, indem du ein religiöses Gebet sprichst oder nur bestimmte Worte wiederholst. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion. Es basiert darauf, dass du Jesus zum Herrn machst und dem Geist der Wahrheit gehorchst. Du solltest vorsichtshalber immer wieder auf deine Frucht schauen. Entweder fragst du Gott alles und hörst seine Stimme, oder du bist im Fleisch und vergeistlicht deine toten Werke. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, Vers 6, lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Jesus Christus kommt zuerst durch den Geist in dich hinein. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus. Aber wenn der Geist Gottes die Dinge nicht führt und es keine Überführung gibt und der Heilige Geist nicht wirklich in dir wohnt, sei ehrlich, wie kannst du die Werke Gottes ohne den Geist tun? In der Amplified Bible schreibt Jakobus in Kapitel 2, Vers 20, bist du bereit, dir zeigen zu lassen, beweisen, du törichter, unproduktiver, geistlich unproduktiver Gefährte, dass der Glaube ohne gute Werke inaktiv und unwirksam und wertlos ist? Jakobus Botschaften waren konfrontativ und eine Predigt wie diese könnte erklären, warum er einer der ersten Apostel war, der in der Verfolgung, die in Jerusalem begann, getötet wurde. Diejenigen, die nur eine äußerliche Form der Gerechtigkeit haben, wollen nicht ins Licht kommen und bloßgestellt werden und es unbequem haben. Wenn du keine persönliche Beziehung zu Gott hast und der nicht ausübender Herr deines Lebens ist, dann sind deine Werke wertlos. Jesus sagte in Lukas Kapitel 6, Verses 47 bis 49. Ich lese Lukas Kapitel 6, Vers 47. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Vers 48. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Vers 49. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Alle, die tote Werke tun, werden umkommen. Du musst Gott hören, um ihm zu gefallen und herauszufinden, was er möchte, dass du zuerst tust. Deine Werke sollten eine direkte Antwort auf den Geist sein. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 25, Verse 1 bis 4, das Matthäus Kapitel 25, Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengehen. Vers 2. 5 von ihnen aber waren klug. Und 5 töricht. Vers 3. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Vers 4. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, mitsamt ihren Lampen. Planst du, den Bräutigam zu treffen? Wenn ja, dann musst du das Öl mitnehmen und dich auf den Heiligen Geist verlassen. Jakobus fährt fort. In Jakobus Kapitel 2, Vers 21 bis 23. Ich lese Jakobus Kapitel 2, Vers 21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Vers 22. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Vers 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jakobus schreibt hier, dass Glaube ohne Werke nicht genug ist, um ein Freund Gottes zu sein. Abraham tat, was er tat, als Antwort auf das, was Gott ihm sagte, was er tun und nicht tun sollte. Und deshalb wurde er gerechtfertigt und zum Freund Gottes erklärt. Das Wort Freund in Strongs ist die Nummer 5384 und bedeutet eigentlich lieber. Das heißt, ein Freund, aktiv liebevoll, das heißt freundlich, ein Nachbar oder ein Mitarbeiter. Jesus nannte seine Jünger zu Beginn seines Dienstes Diener. Aber im Obergemach, sagte er, er sagte in Johannes Kapitel 15, Vers 13 bis 16, das Johannes Kapitel 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Wenn du ein Freund Gottes sein willst, wie Abraham, musst du bereit sein, das zu tun, was Abraham tat. Abraham sagte in 1. Mose, Kapitel 23, Vers 4, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Toten von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Abraham hatte keinen sicheren Wohnsitz. Der Psalmist schreibt im Psalm 39, Vers 13, Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Auch du musst ein Gast in dieser Welt sein, wenn du aus Glauben lebst. Paulus schreibt in Hebräer Kapitel 11, Vers 8 bis 10. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Vers 9. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Du kannst nicht ein Freund der Welt und ein Freund von Jesus sein. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers, Kapitel 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer so ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Du musst Jesus nachfolgen, bevor du ein Freund wirst. Jesus sagte in Lukas Kapitel 9, Vers 23 bis 25. Ich lese das Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Vers 25. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Du kannst auch ein Freund von Jesus sein. Schlage dir Folgendes vor. Erstens, verleugne dich selbst und nimm täglich dein Kreuz auf dich. Nummer 2, werde im Wasser getauft. Nummer 3, bleibe in seinem Wort und folge den Lehren von Jesus. Nummer 4, halte die Gebote von Jesus. Nummer 5, widerstehe nicht dem Heiligen Geist. Nummer 6, folge Jesus weiter nach, auch wenn es Widerstand gibt. Nummer 7. Verlasse dich auf den Heiligen Geist, dass er dich leitet und bitte um alles, was du brauchst, um seinen Anweisungen ausführen und treu sein zu können. Für weitere Informationen darüber, wie man ein Freund von Jesus sein kann, liest bitte das Buch Meine Freunde gehorchen meiner Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du auf die Lehren und Ideen der Menschen hörst, könntest du ein Verstoßener werden. Moderne Anbetungslieder können täuschen und du könntest denken, dass du ein Freund Gottes und ein Freund von Jesus bist, wenn du es nicht bist. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 9, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Was wir heute brauchen, ist gesunde Lehre, sonst stirbt dein gerechter Glaube, weil er nicht mehr in der Wahrheit ist. Paulus sagte zu Titus in Titus Kapitel 1, Verse 13 und 14, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Vers 14, und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Wenn du dich von der gesunden Lehre abgewandt hast und keine Überführung erfährst, dann ist dein Glaube bereits tot und du wirst nicht gerechtfertigt werden. Jakobus fährt fort in Jakobus Kapitel 2, Verse 24 bis 25. Das ist Jakobus Kapitel 2, Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Vers 25. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Rahab war eine Hure, aber sie tat Buße und half Israel. Sie wurde gerechtfertigt, indem sie etwas tat, das auf ihrem neu gefundenen Glauben basierte. Das verheißene Land, das Israel besaß, gehörte anderen Nationen, für die die Gnade abgelaufen war. In diesen rebellischen Nationen hatte die Sünde zugenommen und sie waren nicht bereit, Buße zu tun und zu leben. Lasse dich nicht täuschen, diese anderen Nationen waren vor Gott nicht gerechtfertigt. Gott hat nicht zwei Maßstäbe. Paulus schreibt sogar der Gemeinde in Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Du musst irgendwann aufhören zu sündigen. Sünde hat eine Konsequenz, aber wenn du Jesus zum Herrn machst und dem Geist gehorchst, wirst du dich selbst retten. Petrus schrieb in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das Werk zu tun, das Gott anweist, ist ein Beweis für deine Buße. Seine Gebote zu halten, ist ein Zähnen auf den Geist. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das Wort kennen bedeutet hier jemand durch persönliche Erfahrung kennen. Wir lernen ihn kennen, indem wir seine Gebote halten. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn du nicht auf den Geist sehst, dann wirst du auf das Fleisch sehen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Rahab in der Bibel wird sogar viele richten, die Jesus heute in der Gemeinde Herr nennen, aber nicht auf seine Stimme hören und tun, was er sagt. In meiner Ausbildung, als ich im Fleisch war, wurde ich korrigiert. Und mir wurde gesagt, dass ich hätte zuhören sollen, anstatt zu reden. Wir lesen in Hiob Kapitel 11, Vers 2. Soll die Menge der Worte unbeantwortet bleiben und der Schwätzer Recht behalten? Du wirst niemals durch viele Worte gerechtfertigt werden. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden zurückgelassen. David schrieb im Psalm 51, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. In der Amplified Bible schreibt Jakobus in Kapitel 2, Vers 24, du siehst, dass ein Mensch durch das, was er tut, gerechtfertigt, vor Gott für gerecht erklärt ist und nicht allein durch den Glauben, durch Werke des Gehorsams sowie durch das, was er glaubt. Das Wort gerechtfertigt in Strongs ist Nummer 1344. Es kommt von einem anderen Wort und bedeutet gerecht oder unschuldig zu machen. Das heißt zu zeigen oder zu betrachten als frei, rechtfertigen, gerecht sein. Wenn du vor Gott gerechtfertigt bist, dann ist es so, als ob du nie gesündigt hättest. Gott kann dich nur so behandeln, wenn du durch deine Taten zeigst, dass du für dich selbst tot und für Gott durch den Geist lebendig bist und ihn als Herrn deines Lebens eingesetzt hast. Paulus erklärt in Galater, Kapitel 2, Vers 16 bis 20. Ich lese Galater, Kapitel 2, Vers 16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Vers 17. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Vers 18. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Vers 19. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Menschen wollen nicht hören, dass man mit Christus gekreuzigt werden muss, um gerecht zu werden, oder dass man ihn zum Herrn machen muss. Diejenigen, die töricht sind, haben ihn einfach gebeten, ihr Retter zu sein. Und das ist alles. Jesus sagte in Johannes Kapitel 15, ich lese von Vers 5 bis 8. Das ist Johannes Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Du musst erkennen, dass du nichts Gutes tun kannst, ohne im Weinstock zu bleiben. Ohne ihn als Quelle und den Heiligen Geist, der dich leitet, sind deine Werke unwirksam und wertlos. Paulus hatte eine persönliche Beziehung zu Christus und war entschlossen, Christus zu gehorchen, koste es, was es wolle. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus litt, nicht weil er etwas falsch gemacht hatte. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Das Leiden aufgrund des Gehorsams gegenüber Christus wird in ewiger Herrlichkeit enden, wenn Christus erscheint. Lass dich nicht von der Angst vor dem Leiden davon abhalten, Gott um Gebote zu suchen. Paulus schrieb auch in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12, Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wenn du gottesfürchtig bist, hörst du von Gott und tust, was er sagt. Jesus sagte in Johannes 15, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Verfolgung in dieser Welt ist eine Bestätigung dafür, dass du dich von toten Werken abgewandt hast und Christus nachfolgst. Du warst einst gottlos, wie diejenigen, die dir jetzt das Leben schwer machen wollen. Durch deine Entschlossenheit, Christus nachzufolgen, hilft anderen zu sehen, dass du dich innerlich verändert hast. Verfolgung ist nicht ohne einen gewissen Trost, wenn du siehst, dass auch andere sich aufgrund deines Beispiels und deiner Entschlossenheit, dem Heiligen Geist zu gehorchen, verändert haben. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 5 bis Vers 10. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 1, und beginnen in Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Vers 6. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Vers 7. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Vers 9. Ja, wir hatten uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Vers 10. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Du musst zuerst ein Nachfolger von Christus sein, und wenn du bereit bist, wird Gott das Fundament vorbereiten, um alles zu bewältigen, was kommt. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Paulus glaubte auch, dass Gottes Kraft und Gnade für ihn ausreichend war. Andere könnten sogar denken, dass Gott dich verlassen hat wegen dem, was du durchmachst, wenn du Christus folgst. Aber Paulus hatte einen Wunsch. Er schrieb in Philipper Kapitel 3, Verse 9 und 10. Ich lese Philipper Kapitel 3, Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Paulus erwirkte seine Errettung in Furcht und Zittern. Er schrieb in Epheser Kapitel 2, Verse 8, 9 und 10. Ich lese Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. That we should walk in them. Du kannst nicht gerettet werden, indem du irgendwelche Werke tust. Denn sonst könntest du dich rühmen. Wenn du durch Werke gerettet werden könntest, dann bräuchtest du keinen Retter mehr. Und Christus wäre umsonst gestorben. Aber sein Tod am Kreuz von Golgatha hat dich wieder mit Gott verbunden, sodass wir seine Stimme hören und dem Heiligen Geist gehorchen können und stattdessen die Werke des Vaters tun, die er für uns geplant hat. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 59, Verse 1 und 2. Das ist Jesaja, Kapitel 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Vers 2. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Es war der Tod Christi, der die Barriere der Sünde wegnahm, die Gott und Mensch trennte. Johannes sagte in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 1 und 2, ich lese, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Wort Sühne bei Strongs ist die Nummer 2434 und bedeutet Sühne, das heißt konkret ein Sühneopfer oder Versöhnung. Für etwas zu sühnen bedeutet, dafür zu bezahlen. Der Tod von Christus beinhaltete eine Zahlung. Alle deine Sünden wurden auf ihn gelegt und der Zorn Gottes kam auf ihn und er starb an deiner Stelle. Du warst der Sünder, aber du wurdest befreit, wenn du glaubst. Er hat den Preis bezahlt, damit du durch den Glauben Zugang zu Gott haben kannst, um den Willen des Vaters zu tun und mit dem Sündigen aufzuhören. Johannes sagte in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 und 10, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Manche behaupten, dass wir unsere Sünden nicht bekennen müssen, da Christus für alle gestorben ist. Aber wie sollen deine Sünden vergeben werden, wenn du dich nicht an die Anweisungen der Bibel hältst? Ein junger Kapellmeister sagt einmal, wenn du versuchst, Gott für etwas zu glauben, dann greife nicht einfach etwas aus der Luft und versuche daran zu glauben. Finde zuerst eine klare, eindeutige Schriftstelle für das, was du willst, und setze dann deinen Glauben auf das Wort Gottes, nicht auf irgendeine schlaue Idee. Christus hat einen so hohen Preis bezahlt. Wenn die Sünde vergeben werden könnte, ohne irgendetwas zu tun, warum nimmt dann der Zorn Gottes immer noch zu? Die Hölle wäre nicht nötig. Eine Botschaft, dass du deine Sünde nicht bekennen musst, ist sehr schön. Oder dass du dich nicht selbst verleugnen und ein Kreuz auf dich nehmen musst, um gerechtfertigt zu werden. Diese Art von Botschaften würde keine Verfolgung anziehen. Manche würden vielleicht sogar mehr sündigen mit dem Wissen, dass Christus an ihrer Stelle gestorben ist. Paulus schrieb in Hebräer 10, Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Wenn du deine Sünde bekennst, zeigt das, dass dein Glaube nicht tot ist, sondern nach den Anweisungen des geschriebenen Wortes handelt. Es beweist, dass dein Glaube nicht tot ist. Dein Glaube ist in seinem Wort, nicht in deiner eigenen Idee. Wenn du den Anweisungen folgst und tust, was dir gesagt wird, wirst du gerechtfertigt und für gerecht erklärt. Wenn du nicht gehorchst, wirst du nicht gerechtfertigt werden. Wenn du deine eigenen Ideen hast, dann dienst du dem Teufel. Derjenige, der dir sagt, dass du deine Sünde nicht bekennen musst, ist also ein Lügner und arbeitet für den Teufel. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 1, So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Diejenigen, die in Christus leben, lernen auch Christus kennen und erfahren keine Verdammnis, weil sie dem Geist unterstellt sind. Um diese Beziehung herzustellen, haben sie ihn zum Herrn gemacht. Du beginnst damit, dich selbst zu verleugnen und dein Kreuz auf dich zu nehmen. Du bist bereit zu lernen und dich vom Geist leiten zu lassen. Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Entweder folgst du Jesus mit einem aktiven Glauben, indem du seine Stimme hörst, oder dein Glaube ist tot und du dienst dem Teufel. Lass dich nicht täuschen. Es gibt keine dritte Wahl. Der Teufel wird dich kontrollieren und dich Tag und Nacht in diesem Leben durch Angst und Furcht gequält halten. Wenn du Satan auch nur ein bisschen gehorchst, dann wird er dich nicht in Ruhe lassen. Stattdessen wird ein Geist der Angst stärker und stärker werden. Aber das Gericht wird kommen. Wir lesen Offenbarung, Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist der Richter und lässt sich von niemandem verspotten, auch nicht vom Teufel. Judas schrieb in Judas Kapitel 1, Vers 6, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Alle Engel, die dem Teufel gefolgt sind, werden auch gerichtet werden. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn Gott verspottet werden könnte, dann wäre er nicht mehr der Richter. Er hat entschieden, dass jeder ernten wird, was er gesät hat, auch der Teufel. Paulus fährt fort in Galater Kapitel 6, Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn dir nicht gefällt, was du erntest, dann ändere deine Saat. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du zumindest die Möglichkeit, auf den Geist zu sehen. Aber wenn du seine Stimme nicht hörst oder vom Geist geleitet wirst, wie kannst du dann auf den Geist sehen? Wenn du wiedergeboren bist, dann fange an, Gott um Befehle und Anweisungen zu suchen. Das Wort Sehen bei Strongs ist Nummer 4, 6, 8, 7. Und es wird wahrscheinlich von einem anderen Wort verstärkt, durch die Idee des Ausbreitens, Ausstreuen. Das heißt Sehen, wörtlich oder bildlich. Sehen, Samen empfangen. Sehen ist eine Handlung, die du nicht ohne zu ernten tun kannst. Gott hat den Menschen dazu geschaffen, andere zu segnen, indem er etwas Göttliches und Vollkommenes weitergibt. Auch wir werden in diesem Prozess gesegnet, um Gott mehr zu genießen, weil wir der Kanal seiner Güte sind. Du erntest, was gesät wurde, obwohl seine Güte nicht von dir ausging, sondern durch den Geist kam. Das ist erstaunlich. Gott ist nicht selbstsüchtig, aber er bekommt die Ehre, da dies zu ihm zurückgeht. Es ist ein Vorrecht, seine Güte durch uns fließen zu lassen. Gottgemäßes Sehen kann nur im Geist geschehen, indem wir seinen Anweisungen folgen und ihnen im Glauben gehorchen. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 3, Verse 11 bis 14. Ich lese. Das ist 1. Korinther Kapitel 11. Kapitel 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Vers 12. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Vers 14. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Alles wird durch das Feuer geprüft werden. Alle äußerlichen Taten der Selbstaufopferung und Wunder, die auf Gottes Berufung beruhen, werden den Herrn nicht täuschen, wenn er erscheint. Das Gericht wird auf der Frucht des Geistes basieren, nicht auf den Gaben des Geistes. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 22 und 23, er sagte in Vers 22, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23, und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Der Mensch ohne Gott ist im Grunde selbstsüchtig. Gott ist derjenige, der das Endgericht hinauszögert, um jedem eine Chance zu geben, nicht mehr auf das Fleisch zu sehen, den falschen Weg und den richtigen Weg zu leben, indem er sich auf jedes seiner Worte verlässt. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus kam und erfüllte das Gesetz, überwand das Kreuz und bezahlte auch den Preis, damit wir durch den Heiligen Geist Zugang zur Wahrheit haben können. Er gab uns auch Gnade, damit wir an unseren Sünden arbeiten und zur Buße kommen können. Johannes schreibt in Johannes Kapitel 1, Verse 1 und 2. Ich lese Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Vers 2. Dieses war im Anfang bei Gott. Von Anfang an ist alles durch das Wort gekommen, und nichts hat ohne das Wort existiert. Sogar unsere Errettung kam durch das Wort. Jesus ist das Wort. Auch wir sind nicht ohne das Wort auf diesen Planeten gekommen. Wir sollten auch nicht ohne das Wort funktionieren. Petrus schrieb in 2. Petrus, Kapitel 3, Verses 6 bis 9. Das ist 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 6 bis 9. Ich lese Vers 6. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott kontrolliert die Zeit. In dem Moment, in dem du Buße tust, kann er alles beschleunigen, sodass du von der Saat des Geistes profitierst und schnell erntest. Aber wenn du sündigst, verlangsamt er alles, damit du nicht die Folgen der Sünde erntest. Und es kann sogar so aussehen, als ob Gott 1000 Jahre mit dir braucht. Nichtsdestotrotz verlangsamst du dich selbst, weil du keine Buße für tote Werke getan hast. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 12. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Erde wiederhergestellt sein. In kurzer Zeit wird die Erde wieder mit ein paar wenigen Heiligen, die er gebraucht und die seinen Anweisungen gehorchen, ein Paradies sein. Jesus wird demonstrieren, was jetzt auf der Erde in kurzer Zeit hätte geschehen können. Du kannst auch jetzt beginnen, denn sein Königreich ist jetzt durch den Geist hier. Paulus schrieb in Römer Kapitel 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesus ist jetzt Herr und er regiert jetzt und das Reich Gottes ist jetzt hier durch den Geist. Also sollten wir sein Wort erwarten und die Auswirkungen des Wortes sehen. Wir lesen Jesaja 55, Kapitel 10 und 11. Das ist Jesaja, Kapitel 55, Vers 10. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, Vers 11, genauso soll auch mein Wort sein, das aus dem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott sendet treu sein Wort für jedes seiner Kinder aus. Wir lesen in Johannes, Kapitel 17, Verse 1 bis 3. Ich lese Johannes Evangelium, Kapitel 17, beginnt in Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Vers 2. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Und in Vers 3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Durch das Geschenk des ewigen Lebens kann ich Gott aus Gnade durch Glauben hören, gehorchen und kennenlernen. Ewiges Leben ist ein Geschenk, das aus Gnade durch Glauben empfangen wird. Ich verdiene dieses Geschenk nicht, aber ich lerne ihn kennen, indem ich in seiner Gegenwart bleibe. Er spricht jetzt, also solltest du entschlossen sein, den Glauben zu bewahren, indem du dem Geist gehorchst und Gott seinen eigenen Weg des Entkommens bereitstellen lässt und nicht irgendetwas im Fleisch tust. Wenn du versuchst, den Anweisungen zu folgen, ohne Gott kennenzulernen, dann wirst du im Fleisch enden. Ihn kennenzulernen ist ein Teil davon, die Werke zu tun, die er für dich geplant hat. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 12 bis 16. Ich lese, das ist 1. Timotheus, Kapitel 6, beginnt in Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Vers 14. Dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Vers 15. Welches zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Timotheus befand sich aufgrund seiner hohen Berufung in einer Situation und war versucht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Paulus schrieb ihm auch Folgendes in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Paulus schrieb Timotheus, er solle keine Kompromisse eingehen und darauf warten, dass der Herr ihn befreit. Paulus war zu dieser Zeit auch damit beschäftigt, das zu tun, was der Geist ihm befahl zu tun. Paulus schrieb viele Briefe, sogar im Gefängnis. Du sollst immer damit beschäftigt sein, das zu tun, was du vom Geist hörst. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 9, Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. In der Amplified Bible steht in Galater Kapitel 6, in Vers 7, Vers 9. Und lasst uns nicht den Mut verlieren und müde und matt werden, edel zu handeln und das Rechte zu tun. Denn zu gegebener Zeit und zum festgesetzten Zeitpunkt werden wir ernten, wenn wir nicht den Mut verlieren oder nachlassen und ermatten. In Strong's ist das Wort ermatten die Nummer 1590. Kommt von ein paar anderen Worten, bedeutet sich entspannen, wörtlich oder bildlich. Ohnmächtig werden. Ermatten bedeutet entspannen. Du musst keinen Urlaub davon machen, Gutes zu sehen und den Willen Gottes zu tun. Wenn du zweifelst, wird sowieso alles aufhören, denn wir leben im Glauben und in den Antworten, die er gibt. Etwas anderes zu tun, basiert auf Selbstsucht, Stolz und Unglauben. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 1, Vers 9 bis 11, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Vers 10, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Vers 11, denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so war dort das Gras, und seine Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Gottes Lösung kommt nicht vom Geld. Gottes Lösung kommt durch den Gehorsam gegenüber dem Geist, der den gerechten Mammon einschließen kann. Alles, was du mit Geld sehen und kaufen kannst, ist zeitlich. In der Gemeinde waren einige reich und einige waren arm. Jakobus schreibt, dass man, auch wenn man reich ist, nicht lange reich sein wird. Auch in Afrika gibt es ein solches Sprichwort. In Afrika wollen diejenigen, die an deiner Erziehung mitgewirkt haben, regelmäßig daran erinnern, in welcher Weise sie dir auf deinem Weg zum finanziellen Erfolg geholfen haben. Das nennt man in Afrika die Großfamilie. In der Kirche ist das anders. Paulus schrieb in 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Ich lese 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein und auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Vers 19. Damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Die reichen Leute sollten nicht untätig sein beim Geben und Investieren in andere, die Christus nachfolgen. Jesus lehrte in Lukas Kapitel 16, Vers 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Timotheus war ein Jünger von Paulus, und er war derjenige, der beten und wissen musste, wo die größte Not war. Die Reichen mussten das Geld spenden und es bei ihm lassen. Timotheus sollte dieses Geld nicht persönlich verwenden. Die reichen Leute fingen schon an, die Gemeinde zu kontrollieren, aber Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 2, Verse 5 und 6, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Vers 6, ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? In der ersten Gemeinde brachten diejenigen, die wirklich Buße taten und helfen wollten, ihr Geld und die Gaben, die sie den Bedürftigen geben wollten, und legten es den Aposteln zu Füßen. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 35. Und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Es waren nur die Apostel, die entschieden, wo die größte Not war. Nicht jemand, der nicht geistlich war. Diejenigen, die in die Gemeinde kamen, mussten mit aller Schlechtigkeit herausgefordert werden. Jeder musste verstehen, dass Jesus jetzt Herr ist. Jesus ist Herr über alles und jeden sollte in irgendeiner Weise dabei sein. Paulus schrieb in 2. Thessaloniker, Kapitel 3, Vers 10, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Die Apostel wussten durch den Geist, dass einige lügen, betrügen oder im Fleisch sind. Bete, ob du denen geben sollst, die betteln. Nun sollte jeder hingehen und sich irgendwo einer Kirche unterstellen, seine Arbeit annehmen und das Evangelium hören. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 4 bis 8. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 4. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Vers 5. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Vers 6. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Vers 7. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Vers 8. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Sobald die Kirche gegründet war, lehrten die Apostel weiter und beauftragten bestimmte Männer, zu warten und die Hungrigen zu speisen. Die Apostel nahmen nichts für sich selbst von diesen Geldern. Wir lesen in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochus, und Nikanor, und Timon, und Parmenas, und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Die Apostel wählten Stephanus und andere Männer, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Diese waren Jünger, die diejenigen herausforderten, die zum Essen kamen. Später wurde Stephanus zu Tode gesteinigt, weil er an den Tischen predigte und die Armen speiste. Paulus schrieb in Hebräer, Kapitel 13, Verse 15 und 16. Ich lese das Hebräer, Kapitel 13, Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Vers 16. Wohl zu tun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Gutes zu tun steht in diesem Vers im Kontext der Anbetung Gottes. Wahre Anbetung und Lobpreis muss aber auch noch etwas anderes beinhalten. Mit anderen Worten, du kannst nicht einfach Jesus als Herrn bezeichnen und die Bedürfnisse der anderen in der Gemeinde vergessen. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 11, Verse 29 und 30. Ich lese 1. Korinther Kapitel 11, Vers 29. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Vers 30. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Alles, was du in deinem Besitz hast, sollte nicht da sein, weil du es gekauft hast oder es für dich haben wolltest. Es sollte aus der Nachfolge Jesu stammen. Wenn du irgendeinen Besitz oder weltlichen Gewinn durch Täuschung hast, tue Buße. Als Teil deiner Wiedergutmachung musst du diese Gegenstände vielleicht zurückgeben. Du könntest auch einige Gegenstände in die Gemeinde bringen, als Teil deiner Umkehr von toten Werken. Gott kann dir sagen, dass du einige Gegenstände verkaufen und das Geld stattdessen den Armen geben sollst. Tu dies zuerst. Wir lesen in Matthäus 19, Vers 21. Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Jesus sagte dies zu einem sehr reichen jungen jüdischen Herrscher. Paulus schreibt, dass wir unterscheiden sollen, Denn es gibt andere, die Christus nachfolgen und da täglich Bedürfnisse haben. Jakobus schreibt auch in Jakobus Kapitel 4, Vers 17, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. John Wesley ging eines Tages zu seiner Mutter und fragte, Mama, definiere Sünde für mich. Ihre Antwort war diese, was auch immer deine Vernunft schwächt, die Zartheit deines Gewissens beeinträchtigt, deinen Sinn für Gott verdunkelt oder dir die Lust an geistlichen Dingen nimmt, kurz gesagt, wenn irgendetwas die Autorität des Fleisches über den Geist verstärkt, das wird für dich zur Sünde, wie gut es auch an sich sein mag. Ich gehöre zum Leib, und wenn ich etwas zu sehen habe, gebe ich es weiter, wie der Heilige Geist es anordnet. Alles, was ich habe, kommt sowieso von Gott. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 22, Verse 38 bis 40. Ich beginne in Vers 38. Das ist das erste und größte Gebot. Vers 39. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 40. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe ohne Werke ist auch tot. Paulus schrieb in Römer Kapitel 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Paulus schrieb zu Beginn seines Briefes an die Römer folgendes. Er sagte in Römer Kapitel 2, Vers 13, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 2, Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Du bist verantwortlich für das, was du glaubst. Paulus schrieb in Titus, Kapitel 1, Verse 15 und 16, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, dass sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Du kannst nicht behaupten, dass du Gott kennst und die Werke Gottes nicht tun. Um nicht zu tun, was er dir sagt, musst du ihn verleugnen. John Wesley sagte, setze alles, was Gott dir anvertraut hat, ein, um Gutes zu tun. Alles mögliche Gute, in jeder möglichen Art und jedem möglichen Grad. Wenn du Christus heute nicht folgst, dann beginne damit, dich selbst zu verleugnen und dein eigenes Kreuz auf dich zu nehmen. In manchen Ländern treten Menschen in die Kirche ein, nur um Essen zu bekommen, wenn sie wissen, dass die Kirche anderswo finanziert wird. Aber Jesus sagte zu seinen Jüngern Folgendes. In Markus Kapitel 6, Vers 8. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen, als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Geld zieht die falschen Leute an. Paulus schrieb in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Gute Werke zu tun, ist nicht möglich, ohne Gott zu hören. Im Buch Licht, 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 im Kapitel Glaubenshindernisse, schreibt Joseph Hedgecock auf Seite 62 und 63, du musst die Lasten ablegen und die Sünde aus deinem Leben entfernen. Die meisten Menschen legen nie ihre Lasten ab, selbst wenn sie bereit sind, von ihren Sünden Buße zu tun. Alles, was zwischen mir und Gottes perfekten Willen steht, muss weichen. Es muss nicht Sünde in sich selbst sein. Wenn es etwas ist, das mich dazu führt, dass ich mit weniger als Gottes Bestem zufrieden bin, dann ist das eine Last. Sie bedrückt mich. Das Gute, nicht das Böse, ist der Feind des Besten. Die meisten Christen kommen niemals in den Glaubenswandel und den Bereich des Geistes hinein, weil sie auf einige gute Dinge versessen sind, die leichter sind als das Beste, anstatt sich völlig zu verleugnen und Gott zu folgen. Wir neigen eher dazu, die Dinge für unser Fleisch bequem zu gestalten, anstatt es um des Gehorsams willen ganz zu töten. Es ist nicht genug, etwas zu sehen, das getan werden muss, und es einfach zu tun. Deine fleischliche Natur sollte tot sein. Wenn du etwas tust, ohne Gott zu fragen, wirst du wie ein Gott sein, der zwischen Gut und Böse entscheidet. Dies geschah unmittelbar nach dem Sündenfall. Wir lesen in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. In dem Buch Gesunde Lehre, im Kapitel 6, über zwei Wege zu Gott, sagt Joseph Hedgecock auf Seite 47, 48, einige von euch haben vielleicht niemals viel Böses getan. Du bist vielleicht die ganze Zeit gut gewesen. Ist dir bewusst, dass Jesus für dich sterben musste und für dich denselben Preis zahlen musste wie für jemanden, der offensichtlich Böses tat? Er musste für die Guten und die Bösen sterben. Diejenigen von euch, die meine Schafe hören, meine Stimme gelesen haben, haben die Beschreibung der fleischlichen und der geistlichen Natur gelesen, die anhand der zwei Bäume im Garten Eden erklärt werden. Es gab den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und den Baum des Lebens. Der Baum des Lebens repräsentiert den Geist und die Natur Christi. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen repräsentiert das Fleisch. Die Wurzel des Fleisches ist Stolz. Die Wurzel des Baumes des Lebens ist Demut. Bemerke, dass der einzige Baum im Garten, der verboten war, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war. Es war nicht der Baum des Bösen und der Baum des Guten. Es war nur ein Baum. Die Erkenntnis von beidem, nämlich Gut und Böse, war verboten. Als Christen ist nicht das Böse der einzige Feind dessen, der Beste in Gott zu sein, der wir sein können. Gutes, nicht Böses, ist der größte Feind des Besten. Wenn ich im Fleisch bin, entscheide ich mich zwar vielleicht nicht für das Böse, aber für das Gute. Man kann, wie ich es nenne, im vergeistlichten Fleisch sein. An diesem Ort wirst du Dinge tun, die gut sind. Du wirst auf Wege, die richtig erscheinen, hereinfallen, und darum geht es bei dieser ganzen Lehre. Ihr sollt nicht einmal darüber nachdenken, was gut und was böse ist. Jedes Werk, das nicht von Gott kommt, nicht von ihm angeordnet wird, basiert auf Stolz und ist daher böse. Für weitere Informationen über Werke des vergeistlichten Fleisches und Wege, die richtig erscheinen, lies bitte das Buch Das vergoldete Gefängnis in der überarbeiteten Fassung von Joseph Hedgecock. Wenn du den Armen helfen willst, ordne dich jemand unter, der dir hilft, Buße zu tun, und dann stelle dich zuerst dem Leib Christi. Gott muss dich für ein gutes Werk vorbereiten. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 20 und 21. Ich lese 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 20. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hause nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Du kannst dich nicht selbst vorbereiten, aber du kannst dich Gott unterstellen und durch Überführung Buße tun und dich reinigen, bereit für jedes gute Werk. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 1, Verse 9 und 10. Ich lese Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Vers 10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Du kannst das Werk des Herrn nicht tun, ohne ihn kennenzulernen. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Er sagte in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Vers 17, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist entscheidend für die jungen Leute. Paulus schrieb in Titus, Kapitel 2, Vers 6 bis 8, ich lese, das ist Titus, Kapitel 2, Vers 6. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Vers 7. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Vers 8. Gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Paulus schreibt, durch Buße und Selbstverleugnung tauglich für den Gebrauch des Herrn zu sein. Er muss Herr über alles sein, sonst wird das Gute zum Bösen. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Werke, die Gott Ehre bringen, sind die Werke, zu denen er dich vorherbestimmt hat. Nicht deine eigenen Bemühungen. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5. Betet sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Wir dienen einem eifersüchtigen Gott. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 34, Vers 14. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte, dass du gute Werke tust, aber es muss durch den Heiligen Geist angeregt und geleitet sein. Paulus hat auch folgendermaßen gebetet. Hebräer Kapitel 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Vers 21. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In Hebräer, Kapitel 13, Vers 21, ist das Wort gut in Strongs Nummer 18. Es ist ein Grundwort, gut. Paulus' Gebet um Vollkommenheit schloss ein, dass die Heiligen alle Arten von Guten tun, aber nicht alles auf einmal. Paulus schrieb Folgendes an jene, die Jesus zum Herrn gemacht hatten. Philippa 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Was Gott beginnt, wird er auch beenden. Paulus schrieb auch in Hebräer Kapitel 5, Verse 13 und 14. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. In Hebräer, Kapitel 5, Vers 14, verwendet Paulus ein anderes Wort, das mit gut übersetzt wird. In Strongs ist es die Nummer 2570. Es ist von unbestimmter Herkunft. Und bedeutet richtig, richtig schön, aber vor allem bildlich gut, buchstäblich oder moralisch, das heißt wertvoll oder tugendhaft. Für die Ansicht oder den Gebrauch und damit unterschieden besser, gerecht, schön, gut, ehrlich, Sie sind wohl würdig, etwas Wertvolles, Schönes, Ewiges. Dieses Wort gut, das wertvoll bedeutet, wird in folgenden Stellen des Matthäus-Evangeliums verwendet. Matthäus Kapitel 3, Vers 10, Matthäus Kapitel 5, Vers 16, Matthäus Kapitel 7, Vers 18 und 19, Matthäus Kapitel 12, Vers 33, Matthäus Kapitel 13, Vers 8, Matthäus Kapitel 13, Vers 23 und 24, Matthäus Kapitel 13, Vers 27, Matthäus Kapitel 13, Vers 37 bis 38, Matthäus Kapitel 13, Vers 45 und Matthäus Kapitel 13, Vers 48. Folglich, gesund, wohltuend, wertvoll, tauglich für den Gebrauch des Meisters. Das Wort böse in Hebräer, Kapitel 5, Vers 14, ist die Nummer 2556 und es ist offensichtlich ein Grundwort. Wertlos an sich, das heißt subjektiv verdorben oder objektiv schädlich, übel, böse, schädigen, schlecht, lästig, bösartig. Du solltest im Geist spüren, ob deine Werke nur natürlich, gefährlich oder auch ewig sind. Paulus schreibt, prüfe dich selbst. Gott fordert uns nicht auf, zum Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zurückzukehren. Aber du solltest durch den Heiligen Geist in der Lage sein, zu erkennen, was wohlgefällig und was wertlos ist. Du solltest in deinem Geist spüren, ob ein Werk zeitlich oder ewig ist. Es geht nicht darum, etwas Vergebliches zu tun, sondern etwas Wertvolles, das ewigen Gewinn hat. Schlage einige dieser Verse nach, in denen dieses Wort gut in Strongs Nummer 2570 im Matthäus-Evangelium mit gut übersetzt wird. Gott hat dich berufen, ein Leuchtturm zu sein für diejenigen, die in den Stürmen des Lebens Schiffbruch erleiden. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Verse 14 und 15. Ich lese Matthäus Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Hügel liegt, kann nicht verborgen werden. Vers 15. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter, und es leuchtet allen, die im Haus sind. Du solltest ein lebendiges Beispiel für die Weisheit Gottes sein. Du kannst anderen nur helfen, wenn du dich selbst mit den kostbaren Verheißungen Gottes von der fleischlichen Natur retten kannst. Das Leben im Reich Gottes ist wie das Leben im Auge eines Orkans. Es herrscht vollkommene Ruhe in der Mitte. Wenn du die Sünde nicht überwunden hast, hast du vielleicht deine Salzkraft verloren. Deine Misserfolge werden Gott nicht verherrlichen. Aber wenn du dich demütigst und die Welt sieht, dass du ein Werk tust, das Gott gefällt, werden sie erkennen, dass dies nur durch das Hören auf Gott möglich war, und sie werden ihn loben. Deine Werke sollten nicht auf dem Denken basieren. Du solltest bei der Rettung davon überzeugt worden sein, dass nichts Gutes in dir lebt. Paulus schreibt in Römer Kapitel 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber wie ich das Gute vollbringen soll, das finde ich nicht. Der Verstand mag erkennen, was gut ist. Aber lass dich nicht täuschen, du wirst am Ende ohne Gott das Böse tun. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Je mehr du schaust, desto weniger siehst du. Paulus schrieb in Römer Kapitel 7, Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Paulus sah sich selbst als oberster Sünder und er wollte ein reines Gewissen vor Gott und den Menschen haben. Er erreichte dies nicht, indem er sich schuldig fühlte und sich in die Arbeit stürzte. Er verließ sich auf den Geist, der ihm Taten des Opfers gab, und sah die Gnade Gottes am Werk. Er wurde ein lebendiges Opfer. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 9 und 10. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Du kannst jetzt Teil seiner Regierung sein. Du wirst einen gesicherten Job für die Ewigkeit haben, wenn er der ausübende Herr deines Lebens ist. Jesus sagte in Offenbarung, Kapitel 2, Verse 26 bis 29. Ich lese Offenbarung, Kapitel 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Vers 27. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Vers 28. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Vers 29. Und wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Morgenstern ist ein Engel. Wenn du also morgens aufstehst, wird er da sein, um das Werk zu unterstützen, das jeden Morgen für 1000 Jahre getan werden muss. Engel werden dir helfen, wenn die Erde wieder unter der ausübenden Herrschaft von Jesus Christus wiederhergestellt wird. Dies wird kein Schreibtischjob sein, bei dem du einen Computer brauchst. Du wirst stattdessen einen Engel haben. Du bist auf diese Erde gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Gott ist auf deiner Seite. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 2, Vers 10, dass wir aus Gnade durch Glauben sein Werk sind, wenn wir in Christus bleiben. Du tust gute Werke, aber du findest dich in einem Prozess der Korrektur und Züchtigung. Er schämt sich nicht, dich Bruder oder Schwester zu nennen, wenn du dich ihm unterordnest und dich veränderst. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Durch den Prozess der Heiligung wachsen wir geistlich. Du lernst Gehorsam und wirst dann ein Sohn Gottes. Wenn du ihm untergeordnet bleibst und dich vom Geist leiten lässt, wirst du Gott die Ehre geben. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen willst, die Entscheidung treffen willst, auf dem schmalen Pfad mit täglicher und regelmäßiger Buße zu beginnen, dann kann ich dir folgendes Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen für geistliche Reife von Joseph Hedgecock. Lass nicht zu, dass der Teufel dich von der Wahrheit abbringt, die jetzt durch den Geist verfügbar ist. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Fassung von Joseph Hedgecock empfehlen. In der heutigen Botschaft geht es um die Möglichkeit, Gottes wahre gute Werke zu tun. Wenn du wiedergeboren bist, wurdest du auserwählt, durch eine Säuberung, durch eine Reinigung zu gehen, damit Gott uns gebrauchen kann. Lass uns dem Heiligen Geist und dem, was er in uns tut, nicht widerstehen. Es ist garantiert, dass diese Arbeit Gott Ruhm und Ehre bringt und wir die Krone des Lebens erhalten, die allen verheißen ist, die ihn lieben und sein Kommen lieben. Wir sind so privilegiert, Gefäße seiner Güte zu sein. Und nun sind wir aufgerufen, gute Werke zu tun, zu denen er uns vorherbestimmt hat. Verschließe nicht deine Ohren vor allem, was Gott von dir verlangt. Öffne jetzt dein Herz und erkenne, dass du eine neue Schöpfung bist, mit der Chance, Gottes vollkommenen Willen zu tun und ihm zu gefallen, indem du glaubst, und das Leben wählst. Lasst mich jetzt mit euch beten. Himmlischer Vater, für alle, die heute diese Botschaft gehört haben, bete ich, dass du diesen Glauben, der auf sie zukommt, über sie ausgießt, damit sie dich hören können. Du versprichst in deinem Wort, dass wir durch das Hören Glauben empfangen. Und Vater, Möge dieser Glaube auf ihn vervielfacht werden, sodass sie in der Lage sind, mehr zu tun, als sie denken oder sich vorstellen können. Und mögen sie dir gefallen und die Werke tun, die du seit Grundlegung der Welt für sie geplant hast. Wir sind dir dankbar für diese Botschaft heute. Gott segne dich. Ich hoffe, du hast die Botschaft genossen. Wenn du in Kontakt mit dem Dienst kommen möchtest, findest du im Anschluss die Kontaktdetails. Und es gibt auch eine Aufzählung aller Schriftstellen, die heute erwähnt wurden. Gott segne dich. In Jesu Namen. Amen.